Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir gehen weiter in dem Text des Tathagatagarbha Sutra. Wir sind jetzt hier bei dem zweiten Abschnitt. Edle Söhne, es ist, als würde reiner Honig in einer Höhle oder in einem Baum von unzähligen Bienen bewacht werden. Kommt nun eine Person, die weiß, wie sie den Honig bekommen kann, wird sie zuerst die Bienen los, nimmt den Honig und tut damit, was sie will, isst ihn selbst oder gibt ihn anderen. Genau so, edle Söhne und Töchter, müsste man jetzt sagen, haben alle fühlenden Wesen Tathagatagarbha. Er ist wie reiner Honig in einer Höhle oder in einem Baum, nur verdeckt durch Kleshas, also Verdunkelungen, welche, wieder Schwarmbienen, uns davon abhalten, Tathagatagarbha zu manifestieren. Mit meinem himmlischen Auge sehe ich ganz klar Tathagatagarbha in allen Wesen und lehre geschickt den Dharma, um die Verdunkelungen wie Gier, Ablehnung und Verwirrung zu beseitigen. Der Buddha sprach weiter in Versen. Wenn eine Person Honig möchte, der von unzähligen Bienen umschwärmt, sich in einer Höhle oder einem Baum befindet, muss sie wissen, wie sie es anstellt, die Bienen loszuwerden. Genauso wie mit dem Honig ist es mit Tathagatagarbha bei den fühlenden Wesen. Die Verdunkelungen wie Gier, Ablehnung und Verwirrung sind wie der Bienenschwarm, der uns vom Honig abhält. Geschickt erkläre ich den Dharma, um den Bienenschwarm der Verdunkelungen zu beseitigen und Tathagatagarbha zu enthüllen. Zumindest ein Aspekt, der hier in dem Text aufscheint, der mir auch wichtig erscheint, ist der Aspekt, dass nicht nur wir selbst diese Buddha-Natur oder Tathagatagarbha haben, sondern auch alle anderen Wesen. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber ich glaube, das ist so ein Aspekt der Verbundenheit und auch der Gleichwertigkeit aller fühlenden Wesen. Das heißt, aus buddhistischer Sicht sind alle Wesen, da sie Buddha-Natur haben, von gleicher Wertigkeit. Der Text kommt so aus dem 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Und es wäre jetzt interessant, wie der Buddha das gesehen hat. Mir ist keine Stelle aus dem Pali-Kanon bekannt, wo er andere Menschen in der Weise abgewertet hat, dass er sie als minderwertig benannt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel die griechisch-römische Antike nimmt, dann ist interessant, dass dort sehr wohl unterschieden wurde zwischen Menschen mit mehr Potenzial und Menschen mit weniger Potenzial. Zum Beispiel Aristoteles schreibt seinem Buch über Politik, dass von Natur aus Sklaven, Frauen und Kinder minderwertig sind und eigentlich, und die Barbaren natürlich, nur die Männer nicht minderwertig sind. Und das ist offensichtlich ein Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei die Einschränkung bei den Kindern ist die, dass er sagt, die sind noch in der Entwicklung. Wobei da auch wieder unterschieden wird zwischen Mädchen und Jungs. Es gab einige Philosophen, die die Sklaverei sehr wohl in Frage gestellt haben. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, da steht drin, dass keiner dieser Philosophen etwas getan hat oder gesagt hat, man sollte es abschaffen. Offensichtlich war in der Antike das so alltäglich und normal, dass da niemand auf die Idee kam, dass das irgendwie vielleicht nicht so optimal ist. Und das ist im Pali-Kanon ist das ein interessanter Aspekt, weil es gibt ja im achtfachen Pfad, gibt es das Pfadglied rechter Lebenserwerb. Und im rechten Lebenserwerb steht explizit drin, welche Berufsgruppen man vermeiden sollte. Es gibt 5 Tätigkeiten, die ein buddhistischer Laienanhänger nicht ausüben sollte und zu denen er andere nicht veranlassen sollte. Handel mit Waffen, Handel mit Lebewesen, und da fällt Sklaverei drunter. Tierzucht, Handel mit Fleisch, Handel mit Rauschmitteln und Handel mit Giften. Okay, Lebewesen ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Handel mit Lebewesen. Ich dachte, da steht Sklaverei drin, aber...
Also Tierzucht, das ist
schön. Tiere unsere Brüder und Schwestern sind. Das ist die Idee dahinter. Die Massentierhaltung fällt da im Prinzip drunter. Und
der Jäger?
Lebewesen töten.
Hast du dieses nicht erwähnt, oder?
Doch, das ist in dem Teil davor erwähnt. Das ist rechtes Handeln. Also die fünf Sila. Und das erste ist, keine Lebewesen umbringen. Dieser Aspekt Handel mit Lebewesen, hätte ich jetzt gesagt, ist ein Unterscheidungsmerkmal. Vielleicht ist das zu einfach. Vielleicht, da muss man jetzt in dem Kommentar nachschauen. Natürlich umfasst das nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Interessanterweise kommt meines Wissens das Thema Sklaverei aber im Pali-Kanon auch nicht vor. Also nicht explizit. Es war eine Agrargesellschaft, die eine gewisse Gliederung hat. Es gab noch kein fixes Kastensystem, aber es gab eine Kriegerkaste, also ein Adel, wo der Buddha dazugehörte. Und das war in griechischer Terminologie war das wahrscheinlich so eine Art Oligarchie. Im frühen Griechenland, frühe Klassik, so in dieser Größenordnung, steht in manchen Büchern, dass zum Beispiel Attika, das Umland von Athen, dass da eigentlich hauptsächlich Kleinbauern waren und die hatten zu Beginn keine Sklaven. Oder wenn, dann vielleicht einen oder so. Wenn ich mir Indien anschaue, aber es gibt da relativ wenig Material, das ist das Problem. Aber dann denke ich, das war auch eher eine Struktur mit Kleinbauern, die in irgendeiner Art und Weise abgabenpflichtig waren. Das ist die eine Variante. Und oder es gab wahrscheinlich so eine Art Leibeigenschaften. Also das heißt, das Eroberervolk, sprich die Indogermanen, haben die einheimische Bevölkerung, das waren, also in manchen Büchern werden die Draviden genannt, Dunkelhäutige, worauf sich ja dann auch das Kastensystem aufgebaut hat. Und dann ist die Frage, ob das nicht so Leute waren, die an ihrem Hof fest angebunden waren, den nicht verlassen durften und so wie die Heloten, also bei den Spartanern, so eine Struktur könnte ich mir vorstellen. Also das, was dann im Mittelalter so in die Richtung Leibeigenschaft ging, das heißt, du warst Bauer, hast deine Familie gehabt, warst aber an deinen Hof gebunden und musstest dann ein Zehntel oder ein Drittel oder keine Ahnung, das war dann unterschiedlich, an deinen Herrn bezahlen. Und so haben ja die Spartaner zum Beispiel, also die haben ja eigentlich nur von diesen Heloten, also von diesem besiegten Volk, was sie unterworfen haben, die haben für die die ganze Landarbeit gemacht. Und davon haben die gelebt. Also das ist vielleicht auch so eine Struktur, die es im antiken Indien gab. Der Unterschied zu den Heloten, das ist dann wieder auch so eine Zwischengeschichte, aber zum klassischen Sklaventum, das heißt, dass ein Mensch Eigentum eines anderen wird und dass der andere, der Eigentümer, totale Verfügungsgewalt hat, ihn verkaufen kann, ihn verleihen kann, vermieten kann. Diese Struktur von Sklaverei habe ich in dem antiken Indien noch nicht gefunden. Das heißt es nicht, dass es das nicht gab. Weil, wenn im Pali-Kanon drinsteht, man soll keinen Handel mit Lebewesen, unter anderem auch Menschen, machen, dann setzt es ja voraus, dass es das gab. Es ist nicht so ganz klar. Aber es steht zumindest nicht drin, dass es in Ordnung ist und dass diese Unterscheidung, was ja sozusagen mein Ausgangspunkt war, dieses Konzept der Buddha-Natur davon ausgeht, dass alle Lebewesen Buddha-Natur haben und daher als Wesen gleichwertig sind. Und das erscheint mir ein wichtiger Unterschied zu der Sichtweise der Menschen in der griechisch-römischen Antike, wo es von den meisten Philosophen oder einflussreichsten Philosophen, ja, also Plato hat dazugehört, der hatte, steht in den Büchern, 5 Sklaven, also war das für den okay, offensichtlich. Der Aristoteles hatte, glaube ich, um die 10 oder 12 Sklaven, also auch war das für den okay. Und der Aristoteles hat ein Naturkonzept daraus gemacht. Das heißt, von Natur aus sind die Barbaren, die Frauen, die Sklaven und die Kinder minderwertig. Und deswegen müssen ja diese kognitiv auch minderwertigen Wesen, die müssen dann von denen, die mehr Verstand haben, geführt werden. Das war das Argument. Weil die sonst irgendwie verloren sind und nichts sich nicht auskennen und so. Das muss man dann auch wieder historisch im Kontext sehen. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mönchsangha ja Land geschenkt bekommen. Da gibt es so eine Übergangsphase. Der erste Schritt war der, dass der Sangha Land zur Verfügung gestellt bekommen hat, das er nutzen konnte, um dort also die Regenzeit zu verbringen. Und dann hat es aber begonnen, dass dieses Land irgendwie in das Eigentum des Sangha kam und dass dann die Klöster drauf gebaut wurden. Gut, dann ist die Frage, wovon haben die Klöster gelebt? Die haben davon gelebt, dass die nicht nur den Klostergrund geschenkt bekommen haben, sondern natürlich Land drumherum. Und das wurde von anderen Leuten bearbeitet. Und ich nehme mal an, die Abgaben von denen, davon hat das Kloster gelebt. Sprich, großen Grundbesitzer, Sri Lanka zum Beispiel, auch in China, waren die Klöster. Und da müsste man auch wieder schauen, waren das dann Leibeigene oder waren das freie? Na, freie Bauern können es nicht gewesen sein, weil der Grund gehört ja dem Kloster. Also waren das Leiharbeiter oder Angestellte, was auch immer. Also da gab es auch schon irgendwie so ein Abhängigkeitsverhältnis. Bis hin, dass in einigen Texten explizit das Wort auch Sklave vorkommt, dass Klöster, große Klöster auch Sklaven hatten. Aber es ist wieder die Frage, ob das mit dem Eigentumsbegriff, so wie jetzt der Sklave in griechisch-römischen Antike definiert wurde, ob das das Gleiche ist oder nicht. Also so ganz gleich, so wie das jetzt hier in dem Tathagatagarbha Sutra geschrieben steht, dass jeder Mensch eigentlich dadurch, dass er Buddha-Natur hat, gleichwertig mit allen anderen Menschen ist, ist leider in der buddhistischen Geschichte so nicht durchgeführt worden, weil irgendwann die Klöster dann die Position von den Großgrundbesitzern bekamen und dann waren sie doch nicht mehr ganz so gleich. Es ist interessant, dass diese Vorstellung, dass man selbst als Volk höherwertiger ist als irgendein anderes Volk, diese Vorstellung, dass es sie nicht mehr gibt bei uns, ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, das war ja im Nationalsozialismus, die waren ja vollkommen davon überzeugt, dass die Deutschen oder die Arier eine höherwertigere Rasse, und die haben auch wieder mit dem Naturbegriff argumentiert, und die anderen, die Slawen, die Juden, was weiß ich wer alles, waren minderwertige Rassen. Also, und man findet in Asien, wahrscheinlich bei uns auch noch, aber explizit fällt mir da jetzt nicht sowas ein, aber die Chinesen glauben immer noch, sie sind sozusagen das beste Volk und die Japaner auch. Also die sind sehr nationalistisch. Wie bitte? Die Russen auch? Ja. Also das ist offensichtlich so ein Konzept, andere Menschen abzuwerten, um sich selbst aufzuwerten, ist blöderweise immer noch aktuell in manchen Regionen. Ist auch interessant. Hat natürlich immer was mit Machtverteilung zu tun und mit Anspruch auf Ressourcen, also jetzt, wenn man das imperialistisch deutet, weil irgendein Argument brauche ich ja, um ein anderes Volk zu überfallen und es auszubeuten. Aber immerhin gab es halt, ich meine, es ist ja auch interessant, dass in der Französischen Revolution postuliert wurde, alle Menschen sind gleich, aber der Begriff des Menschen hat die Frauen nicht einbezogen, ursprünglich. Ist ja auch witzig. Und in der amerikanischen Verfassung, ja, und dann gab es eine Frau, die hieß Olymp, irgendwas mit Olymp, die hat dann gesagt, hallo, eigentlich müsste es doch heißen, dass alle Menschen gleich sind. Ja? Und ich glaube, die war zuvor laut. Und die ist dann in die Guillotine gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war einfach zu früh. Das, ja. Und in Amerika ist ja ein ähnliches Phänomen, ja. Ich meine, die sagen auch, also ich habe jetzt die amerikanische Verfassung nicht im Kopf, aber im Prinzip haben die ja auch gesagt, alle Menschen sind gleich. Aber die das gesagt haben, haben massig afrikanische Sklaven gehabt. Also das, die haben ja sozusagen auch so ein gespaltenes Bewusstsein. Irgendwie ist es doch, also ich finde, komisch, oder? Also, oder das war für die so normal, dass die das gar nicht in Frage gestellt haben. Ich verstehe das nicht. Also das ist so, ist mir total fremd. Und insofern ist dieser Text hier, der, weiß ich nicht, 1700 Jahre vielleicht alt ist, und wenn man ihn so nimmt, wie wir ihn heute interpretieren, eigentlich sensationell. Abgesehen von den Bildern, die benutzt werden. Ja, es ist auch ein nettes Bild mit dem Bienenstock und den Bienen drumherum und das sind so die Verwirrungen und so. Aber ich glaube, die Hauptmessage dieses Textes oder dieses Konzepts der Buddha-Natur ist wirklich, dass wir alle Menschen gleichwertige Wesen sind. Ohne Ausnahme. Selbst Putin. Vielleicht der nicht.
Schönere und weniger schöne, es ist so. Aber ich denke, es geht um diesen Begriff von Natur aus in sich.
Genau.
Ihr Potenzial ist
ja gleich. Ja, von ihrem Wesen her vielleicht.
Von ihrem Wesen her, genau. Ja. Eigentlich. Ja. Dieses Kern. Also, selbst der Putin könnte ja vielleicht noch das Potenzial hat, aber er.
Ja, klar. Ja, also das. Also,
verwandeln können, aber.
Natürlich gibt es die Unterschiede, hast du vollkommen recht, ja, also keine Frage. Und ja, also vielleicht muss man sagen, in ihrem Wesen, wobei aus buddhistischer Sicht hat der Mensch ja kein Wesen, weil er Prozess ist, aber trotzdem, wenn man diesen Begriff benutzt, ja, also es ist einfach, da stoßen wir an die Grenzen der Sprache ein bisschen. Aber ich denke, von der Idee her, so mit unserer Sprache würden wir es so ausdrücken, dass sozusagen vom Wesen her jeder Mensch und im Buddhismus, die gehen sozusagen noch einen Schritt weiter, jedes Lebewesen oder jedes fühlende Lebewesen. Wobei Lebewesen so definiert wird, wenn ich mich richtig erinnere, atmendes Lebewesen. Und also das heißt auch alle Tiere oder ein Großteil der Tiere. Und das ist dann die Logik, dass da gesagt wird, der Handel mit Lebewesen ist keine gute Idee.
Aber Tiere halten, Tierzucht ist das Gleiche, ja? Wenn ein Bauer zwei Kühe hält und die Milch davon nimmt und dann kommt der Kälbchen zur Welt, ist das eigentlich dann auch schon die Frage? Sind das auch schlechte Karma-Punkte dann?
Naja, solange du die hältst, nicht. Aber wenn du sie schlachtest, dann kommen wir in den roten Bereich rein. Also.
Die Eier dürfte man theoretisch schon essen, aber dann musst du dann ein schönes Alter geben.
Ja, also das ist, ich meine, in Asien ist ja so, wenn du da in einem Kloster bist, und der Buddha hat ja nicht gesagt, dass du Fleisch nicht essen darfst, ja, also auch für Mönche nicht, sondern er hat das so formuliert, du darfst kein Fleisch essen, was extra für dich geschlachtet wurde. Das ist der feine Unterschied. Und mit dieser Ausnahmeklausel, ja, also sehr gefinkelt,
Das ist genauso
ja, also Also schwelgen die meisten Klöster, ohne dass ich die alle kenne, aber in Asien, wenn dann sozusagen, also für ein Kloster, irgendeine Familie für ein Kloster spendet, ja, und sozusagen für das Essen der Mönche zuständig ist, dann ist da jede Menge Fleisch dabei.
Obwohl man weiß, dass davor Tötung der Tiere stattgefunden
hat. Aber nicht wie die Mönche offensichtlich.
Ja, wobei dann. Ja, Augenblick. Dann kommt die nächste Klausel. Buddhisten töten keine Tiere. Genau, dafür gibt es nämlich die Moslems. Die sind nämlich die Metzger in diesen buddhistischen Ländern und die töten dann. Ja, und dann kaufe ich das tote Tier halt. Es ist schon ziemlich schizophren. Also, und in Tibet gibt es dann sozusagen noch die Klausel, als sie alle auf der Hochebene gelebt haben, ja. Genau, da gibt es dieses Argument, die mussten ja Fleisch essen, weil da zu wenig Grünzeug und Gerste, wobei Gerste wohl doch da angewachsen wurde, aber sonst wenig. Aber als die dann nach Indien gegangen sind, haben die natürlich weiter Fleisch gegessen. Und diese Diskussion gibt es also innerhalb des Mönchsorden bei den Tibetern sehr wohl, dass einige Lehrer explizit sagen, also jetzt, wo wir hier im Westen leben oder in Indien, gibt es keine Notwendigkeit mehr, Fleisch zu essen und deswegen ernähre ich mich vegetarisch. Meines Wissens ist das aber die Ausnahme. Also, das sind sozusagen die buddhistischen Cayman-Inseln. Ja.
Auch nur Menschen.
Ja, ist ein trauriges Kapitel eigentlich mit Lebewesen verkaufen. Diese Massentierhaltung. Zum Beispiel der Vanya Palmas hat sich explizit also sehr, sehr dafür eingesetzt für Tierwohl und gegen Massentierhaltung und so. Vanya Palmas ist ein Zen-Mönch, irgendwie der ganz sehr lange in Zen-Klöstern war und dann irgendwann zurückgekommen ist, dann mit dem Steindl Rast zusammen in Purek gegründet hat, so ein interreligiöses Retreat-Zentrum. Und der hat sich sehr, sehr stark für das Tierwohl engagiert. Ja, fällt mir gerade dazu ein. Ja, das ist, man muss halt überlegen, was fördert man, wenn man sich halt seinen Schinken kauft. Welche Art von Kultur oder Unkultur? Und das ist in der Regel alles Massentierhaltung. Und ich finde ja selbst so ein Öko-Bauernhof, ja, die so als Gegenkonzept, ja, die nette Kuh und so, ja gut, und dann bringen sie trotzdem um. Also wo ist denn da die Logik? Ich meine, okay, die hatte vielleicht ein paar gute Jahre, aber Mord ist es trotzdem, aus buddhistischer Sicht. Irgendwie.
Aber dann müsste es wirklich ganz konsequent vegan geben können, dann gibt es wirklich kein Käse.
Ja. Ja. Ich bin es auch nicht. Aber Milchkühe wären ja, also Milchkühe wären zum Beispiel. Aber Milchkühe werden zum Beispiel nicht umgebracht. Weil dann kriegst du ja keine Milch mehr. Weiß nicht, aber ich kenne da die Details zu wenig, aber wahrscheinlich ist ethisch gesehen vegan, aber wahrscheinlich.
Ja. Die Menschheit
überlebt. Naja, also in Indien, die meisten Leute in Indien essen kein Fleisch, weil das viel zu teuer ist. Weißt du, und das ganze Mittelalter haben die kein Fleisch gegessen, die armen Bauern, die haben alle ihre Grütze gegessen.
Wie bitte?
In der Arktis leben ja nicht so viele Menschen. Ja, natürlich. Ja, also. Ich denke, das muss ja jeder und jede. für sich, genau. Also wir können unser Bestes probieren, wohl wissend, dass wir natürlich immer auch irgendwo Leid erzeugen. Aber man kann schauen, vielleicht weniger Leid. Ich weiß nicht. Also das ist innerhalb der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft ist doch auch immer wieder ein spannendes Thema zu diskutieren. Also da, das wird sehr hitzig da diskutiert. Aber ich denke, das ist jedem seine persönliche Entscheidung. Aber es ist ein Thema, wo ich denke, wo man drüber nachdenken kann, soll. So, vielleicht lassen wir das für heute so stehen. Danke.